Ja, vielen Dank, Joel, und vielen Dank für die Einladung. Ist schon einige Jahre her, dass ich bei euch war. Und als Margarete mich anfragte zu diesem Thema, das hatte terminliche Gründe, da konnte ich gerade, da fiel mir auf in der Vorbereitung, ich habe tatsächlich noch nie darüber gepredigt, über dieses Wort, über dieses Thema. Ist eine irre Geschichte. Und in der Vorbereitung habe ich gedacht, wow, das ist toll, das passt so alles zusammen. Ich finde es gut, dass ihr diese Serien habt, diese adventlichen Themen, diese Figuren aus dem Evangelium, die irgendwie Jesus begegnen und erstaunliche Erfahrungen gemacht haben und transformiert wurden durch dieses Erlebnis und als andere Menschen in ihren Bezug zurückgingen, in ihr Leben, in ihren Alltag. Heute also die drei heiligen Könige. Ich komme ja aus Köln, also aus der Nähe von Köln, ist ja unser Vorort. Da ist ja ganz berühmt der Hohe Dom zu Köln und wer schon mal da war, den Domschatz. Köln hat natürlich mit den heiligen drei Königen zu tun. Im 12. Jahrhundert entstand eine große Pilgerbewegung im Mittelalter und man wollte sehen, anfassen, was diese Könige und erinnert werden gemacht haben, warum sie so einen Weg auf sich genommen haben, was sie dort erlebt haben. Ja, das ist der Domschatz im Hohen Dom, in der Hohen Domkirche zu Köln. Bekannter ist vielleicht sind die Sternsinger, die bis ins Bundeskanzleramt gehen und empfangen werden am 6. Januar und dann von Tür zu Tür gehen und wenn es ihnen erlaubt wird, so eine kleine Sache über die Haustür kleben oder mit Kreide malen, C, M, B und die Jahreszahl, Kaspar, David, Melchior, die drei Namen der Könige und ist erstaunlich, die Legenden- und Mythenbildung um diese drei Könige. Da kann man, das wäre ein ganzer Vortrag für sich, wie sich das alles entwickelt hat. Unser Bibelwort sagt überhaupt nichts von der Zahl, wie viele Könige das überhaupt waren und schon mal gar nichts von den Namen. Das kam in der Westkirche seit dem 6. Jahrhundert auf, diese Namen Kaspar, David, Melchior und sie symbolisierten die drei Kontinente. Das finde ich interessant. Europa, Afrika und Asien. Damit wird natürlich was Wichtiges gesagt, was im Text nicht explizit gesagt wird, aber intendiert ist natürlich, dass hier ein Kind geboren wird, ein besonderes Kind, das nicht nur für Bethlehem, für das Standesamt in Bethlehem relevant war oder für Jerusalem oder für Judäa, sondern das offensichtlich ausstrahlt in seiner Bedeutung auf die ganze Welt, in alle Kontinente. Insofern ist das eine interessante Legendenbildung und ja, dann natürlich der Stern. Der Stern von Bethlehem, der Weihnachtsstern, deshalb hängen wir oder stellen wir Sterne in die Weihnachtszeit, in die Fenster, kaufen die wunderschönen Pflanzen, rot-grün, die Weihnachtssterne und haben die Herrnhuter Sterne, waren vielleicht mal in Görlitz, in dieser Stadt strahlt alles von Weihnachtssternen. Herrnhut ist ja ganz in der Nähe. Okay. Das wird alles mit den drei Königen verbunden von dieser Geschichte. Es ist eine merkwürdige Geschichte, die nur im Matthäusevangelium überliefert ist. Auch das ist erstaunlich. Matthäus war ja derjenige von den vier Aposteln und vier Evangelisten, der speziell für die Juden, für die jüdische Community schrieb. Und er berichtet diese Geschichte von den drei Magiern, die ganz aus dem Osten weit herkamen. Es ist so, als ob er den Juden sagen wollte, ihr verpasst das Wichtigste und Menschen von ganz weit weg, die in euren Augen heidnisch, abergläubisch, wahrsagerisch, zoroastische Priester eventuell, boah, die nehmen einen weiten Weg auf sich und beten an den Herrn aller Herren, den Salvator Mundi, den Retter der Welt. Es war damals eine Zeitenwende. Das ist das Wort des Jahres 2022. Vor kurzem letzter Woche gekürt durch Olaf Scholz, den Bundeskanzler, der das anlässlich des Überfalls von Putin auf die Ukraine gebraucht hat. Und es ist natürlich eine Zeitenwende. Aber was da geschah, von dem unsere Geschichte handelt, das ist eine richtige Zeitenwende. Es gab im Laufe der Geschichte verschiedene Zeitenwenden, Paradigmenwechsel. Und das ist so eine große Zeitenwende. Was passierte wirklich damals in Bethlehem mit den Königen, mit den Weisen? Es war eine besondere Zeit. Politisch, Israel, die Juden waren unter römischer Herrschaft. Das ist nicht sehr angenehm für eine Nation. Immer die Besatzer, und die waren stolz und die waren überall zu sehen. Das römische Recht galt. Jo, das gab viel Unruhe. Dann gab es eine Volkszählung. Da war auch Riesenbewegung für und wider. Gesellschaftlich war das eine herausfordernde Zeit. Es gab unterschiedliche Reaktionen darauf. Es gab verschiedene Gruppierungen und Milieus natürlich in der Gesellschaft. Und ich fand das unheimlich relevant. Und ich fand frappierend die Parallelen zu unserer Zeit heute. Es gab Kollaborateure mit den Römern, die waren verhasst. Zachäus zum Beispiel war so einer, die wurden reich, weil sie mit den Römern zusammenarbeiteten. Dann gab es die Angepassten, die Widerständler, die Zeloten. Jesus hatte in seinem Jüngerkreis auch einen von den Zeloten, den Judas. Und dann religiös. Die religiöse Landkarte war sehr vielfältig. Es gab verschiedene Haltungen. Da gab es die Bibeltreuen oder die Tora-treuen Pharisäer. Die kannten die Schrift aus dem FF zum Teil auswendig. Und die wussten, wie es ging. Und dann gab es die Liberalen, die Sadduzäer. Die legten das alles etwas anders aus. Und dann gab es noch so eine dritte Gruppe der Moderaten. Die sagten, ihr habt recht und ihr habt recht, aber wir müssen einen Weg finden. Und in diese komplexe, volatile, unsichere Zeit kamen Gerüchte auf. Die wurden immer stärker. Es gab ja noch keine Massenmedien. Es gab nicht ARD und ZDF, die Tagesschau. Es gab keine Zeitungen. Es gab kein Internet, wo man sich schnell informieren konnte. Gerüchte. Hirten in Bethlehem. Nicht unbedingt als Kronzeugen vor der Gerichtsbarkeit geachtet. Also irgendwelche, die in der gesellschaftlichen Hierarchie ziemlich unten waren. Die berichteten etwas, das war nicht zu glauben. Der Himmel sei aufgerissen, Engel seien gekommen, hätten eine Botschaft verkündet, die ist umwerfend. Euch ist heute der Heiland geboren, Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das war eine Botschaft, die war auch hochpolitisch. Die war nicht nur geistlich. Der Sohn Davids, der Heiland, der Christus, der Gesalbte, davon sprachen die alten Verheißungen. Und in der Situation des römischen Protektorats war das natürlich ein Knaller. Noch ein König wird geboren. Wow, das kann nicht gut gehen. Und die Heerscharen der Engel sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also auch die Botschaft war umfassend. Die war nicht nur für die Lokale, die Region, für Judäa, für Jerusalem, sondern offensichtlich war die Botschaft aus dem Himmel, die ist für alle Welt. Und dieses Kind, das geboren wird, ist wichtig für alle Welt. Und nun die Weisen aus dem Osten. Vers 1, als Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes, des Königs Herodes. So beginnt unser Bibeltext. Geschichtliche Einordnung, also Jesus ist schon geboren, ihr müsst jetzt ein bisschen switchen, es ist nach Weihnachten. Wir feiern das am 6. Januar, dieses Fest, das ist das Epiphaniasfest. Die Ostkirche feiert dann Weihnachten. Unsere Freunde im arabischen und östlichen Raum, die gratulieren uns, aber sie haben noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Epiphanias Erscheinung, da ist der Retter der Welt erschienen. Auf eine Weise, die nachhaltig verändert. Und das geschah zu der Zeit, als Herodes König war. Wer war Herodes? Hier ist von Herodes dem Großen die Rede, ein schillernder Mensch. 37 vor Christus bis 4 vor Christus hat er regiert. Es war ein geachteter, ein beeindruckender, erfolgreicher Mensch und König, der besonders durch seine Bauten, durch seine Machterweiterung auffiel. Der hat also Masada, wer schon mal in Israel war, kennt das natürlich, eine beeindruckende Festung. Und was für die Juden besonders wichtig war, er hatte den Tempel wieder aufgebaut. Und zwar in einer Weise, die grandios war. Ihr kennt die Geschichte, als die Jünger auf dem Ölberg, also gegenüber dem Tempel, waren und gesagt haben, boah, guckt euch diesen Tempel an. Was ist das eine Pracht? Und Jesus gleich diese wunderbare Stimmung zerreißt und sagt, ich sage euch, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Also diesen Tempel hat er gebaut. Er war, ja, ein zwiespältiger Mensch. Andererseits war er skrupellos in seinem Machtstreben und in seiner Eifersucht. Er tötete unglaublich seine schöne Frau Marianne aus Eifersucht. Er tötete 2 ihrer Söhne und noch einen dritten Sohn. Also wie das so Autokraten machen, wie wir das ja auch kennen, Leute, die nicht passen, werden ausgeschaltet. Herodes war der Gegentypus von dem König der Juden, dem verheißenen Melchisedek, dem König der Gerechtigkeit, dem König des Friedens, der hier geboren sein soll in Bethlehem. Ja, und dann die Weisen aus dem Morgenland. Also hier steht im Grundtext Magoi, das sind Magier. Spätestens seit dem 4. Jahrhundert ist es eine allgemeine Bezeichnung für eine Kaste aus Persien, Zarathustra, zoroastrische Priester, also etwas, was den Juden ziemlich fremd war und was auch eine negative Konnotation hatte, weil Wahrsager, Zeichendeuter, Zauberer, Priester, Heidenpriester, damit sollten die eigentlich nichts zu tun haben. Und von diesen kommen 3 und machen sich auf tatsächlich nach Israel, nach Judäa, nach Jerusalem. Und sie fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Das fragen ganz entfernte Heiden. Wo ist der König der Juden? Und diese Nachricht schlug wie eine Bombe ein in Jerusalem. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es war so. Die ganze Stadt war elektrisiert, war in Aufregung. Was? Der König der Juden, nach David ging es ja dem König David, dem König von Israel, ging es eigentlich politisch bergab. Und die Hoffnung war und die Erwartung war, dass der Sohn Davids, dass ein König kommt, der endlich die alten Verheißungen wahrmacht und Frieden schafft für Israel, für die Völker, der Gerechtigkeit schafft, der barmherzig ist, der gut ist, der von Gott legitimiert ist und der den Willen Gottes tut. Der sollte kommen. Wenn der kommt, boah, das muss ja ein Wahnsinnsereignis sein. Da kommen ja Engel mit himmlischen Wagen vom oder Raketen, nein, die gab es ja damals noch nicht, vom Himmel herab und Riesenlicht und ja, so waren die Erwartungen. Der Menschensohn, Daniel 2, wo ist der Christus geboren? Und das sprach sich natürlich sofort rum, auch Herodes bekam die Nachricht mit und er beruft einen Expertenrat für Religionen ein. Und zu diesem Expertenrat gehören Pharisäer, Schriftgelehrte und er fragt, das ist erstaunlich, wo soll der Christus geboren werden? Das heißt, der Römer Herodes, der skrupellose Mensch und Herrscher, der hatte Angst, dass ihm ein Rivale erwächst. Und er wusste, dass diese Erwartung lebendig und konkret war, dass ein König der Juden kommt. Und wenn das ganze Volk sich hinter diesem König versammelt, dann hätte er richtig Stress. Und die sagen ihm, die Schriftgelehrten, tja, die alten prophetischen Verheißungen deuten auf Bethlehem in Judäa. Ganz klare Ansage. Das heißt, die religiösen Führer, die Theologen, die wussten, dass der Messias aus Bethlehem kommt und die Tragik ist, es hat keine Konsequenzen. Das war so ein Punkt, der mich auch persönlich herausfordert. Wir wissen sehr viel als Fromme. Wir haben sehr viel gehört. Tun wir es? Machen wir uns auf? Die wussten, dass er aus Bethlehem kommt und zitieren Micha 5, 2. Samuel 21, die ganzen Verheißungen. Bethlehem nahe Jerusalem. Meine kurze hermeneutische Aussage in Klammern. Die alten Verheißungen in der Bibel oder überhaupt die Verheißungen, auch im Neuen Testament, die etwas voraussagen, was noch kommen wird, die lesen wir, die stehen in der Bibel, die sind bekannt. Aber wir wissen nicht, wann sie sich erfüllen und wie sie sich erfüllen. Wir wissen nur, dass Gott zum Ziel kommt. Wir merken es und nehmen es wahr im Vollzug. Deshalb ist es so wichtig, geöffnete Augen zu erbitten für das, was geschieht in unserer Zeit und ob diese alten Verheißungen anfangen, sich zu erfüllen. Viele Verheißungen sprechen von einem kommenden König, sprechen von dem Licht, das kommt. Und Jesus spricht später selbst davon, ich bin das Licht der Welt. Zum Beispiel Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Rat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Ein großes Licht. Und jetzt kommen Fremde und sagen, wir haben seinen Stern gesehen. Okay, darüber muss man kurz sprechen. Was bedeutet das? Wir haben seinen Stern gesehen. Es gibt viele Überlegungen, Erklärungsversuche. Meistens wird es als Erzählmotiv gedeutet. Es gibt auch Erklärungsversuche, viele astronomische. Und für die gibt es immer wieder auch Gegenargumente, Kometentheorien, Konjunktionstheorien, die bekannteste ist eine große Konjunktion von Jupiter. Das ist der Stern des Weltenherrschers und Saturn, Jupiter und Saturn, der Stern der Juden im Tierkreiszeichen der Fische. Das hat zuerst Johannes Kepler berechnet und das ist nachzuweisen. Das war 7 v. Chr. Dann müsste also Jesus 7 v. Chr. Geboren sein. Und es gibt andere Theorien, 6 v. Chr., eine komplexe Konstellation und so weiter. Ich will da nicht weiter drauf eingehen, eine Supernova. Was ich interessant finde, wie dem auch sei, es ist erstaunlich, dass es so viele unternommen haben, es wissenschaftlich, historisch, mythologisch oder sonst wie zu erklären, aber es bleibt letztlich ein Geheimnis. So wie der Glaube letztlich ein Geheimnis ist, so wie Gott letztlich ein Geheimnis ist. Gott, das Geheimnis der Welt. Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, und das gilt es auch heute wieder zu entdecken, das Geheimnis des Glaubens. Wir können uns an solchen Fragen mit dem Stern, astronomische, astrologische Zusammenhänge, die Zähne ausbeißen. Aber es geht nicht um ein Rätsel, wo wir die Lösung finden müssen, sondern es geht um das Geheimnis, das wir erkennen dürfen und das uns ein wichtiger Schatz wird und das wir letztlich nicht erklären können, aber das real da ist. Und etwas weiter, 1. Timotheus 3, 16, wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Das erleben wir doch immer wieder. Wenn wir das einem Menschen, der nicht gläubig ist, erklären, der hat doch Fragen über Fragen. Der guckt uns mit großen Augen an. Es ist letztlich ein Geheimnis und doch ein reales Geheimnis, das uns zur Gewissheit wird. Ja, unter den Heiden gab es offensichtlich in allen Kulturen eine Ahnung, ein Wissen, ein Forschen nach dem, der den wahren Frieden bringt, nach einer Person, die nicht von dieser Welt ist. Im Alten Testament ist es der schillernde Prophet Bileam, der in 4. Mose sagt, ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel kommen. Wow, das haben die gehört, aber konnten damit gar nichts anfangen. Und jetzt passiert es. Dieser Stern geht auf. Christus, der erhöhte Herr, spricht selbst von sich als dem hellen Morgenstern. Okay, Vers 11, sie fanden das Kind, sie folgen diesem Stern und das ist erstaunlich. Sie erwarteten einen König in einem Palast und sie kommen in eine Hütte, in einen Stall, in eine Krippe. Das ist so Hammer und es irritiert sich überhaupt nicht. Sie tuscheln nicht, haben wir uns hier vertan. Sie wussten sofort, dieses Kind mit dieser jungen Mutter in diesem Umfeld, in diesem Ärmlichen, das ist der Herrscher der Welt, der Retter der Welt, das himmlische Kind. Und sie beteten es an. Sie hatten geöffnete Augen und sahen viel tiefer, als an der Oberfläche zu sehen war. Ich habe mich gefreut, als ich eben das Lied gesungen habe, wir wollen dich sehen in deiner Pracht. So sind die wahrscheinlich auch auf die monatelange Reise gegangen, aus Persien. Wir wollen dich sehen in deiner Pracht. Wir sind gespannt. Und dann sehen sie ein niedriges, ein armes Kind. Und das ist wichtig. Gott offenbart sich anders, als wir es uns vorstellen. Gott muss uns überraschen. Gott passt nicht in unsere Schemata, in unsere Raster. Gott sprengt sie. Und das finde ich so gut. Und sie holen ihre Schätze hervor und geben sie dem Kind als Geschenk. Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe. So, was bedeutet das oder was kann das alles für uns heute bedeuten? Das ist eine interessante Geschichte von damals. Ich möchte vier Dinge nennen, die mir wichtig sind. Erstens, aufmachen. Aufbrechen. Wer nicht mehr in der Lage ist, aufzubrechen, auch geistig aufzubrechen, der hat schon verloren, der ist schon fest und starr. Diese Menschen brachen auf. Zu oft reden wir im Konjunktiv, ja, man müsste mal wieder, man sollte und so weiter. Und wir fassen gute Vorsätze, vielleicht in einem Gottesdienst, die wie Seifenblasen zerplatzen im Alltag. Morgen oder heute Mittag schon beim Essen, wenn irgendwie sich aufmachen, ein Entschluss, ein Gebet festmachen vor Gott, aus der Komfortzone rauskommen, dranbleiben am Suchen. Wer mich sucht, sagt Gott, findet mich. Die Suche kann sehr beschwerlich sein. Die Suche kann lange dauern, wie bei diesen Weisen. Die haben jahrelang den Himmel berechnet, beobachtet und dann haben sie gedacht, gemerkt, das ist es. Wir sind uns nicht sicher, wir glauben, aber das ist es. Wir gehen dem nach, wir fangen an, aufmachen. Zweitens, neugierig und offen bleiben. Natürlich war das für die drei Magier etwas völlig Neues, eine neue Perspektive. Sie waren klug und sie haben ihr Leben lang geforscht nach den tieferen Zusammenhängen, aber sie waren offen. Oder Paulus, auch ein kluger Mann, er bat um geöffnete Augen des Herzens. Das heißt für mich, ich darf und ich muss, um offen zu sein, auch meine Brille im übertragenen Sinne ablegen, durch die ich die Welt sehe, auch meine theologische Brille, meine kulturelle Brille, um offen zu sein, was tut Gott? Das Momentum erkennen, an dem Gott handelt. Und das ist das Erstaunliche und das Provokative dieser Geschichte, dass Heiden das Momentum, den Kairos Gottes erkannt haben. Was heißt das für uns, für meine Familie, für mich, für Haiger, für unsere Gemeinde? Das Momentum, wo Gott wirkt, vielleicht völlig anders, als wir es uns vorgestellt haben, an anderen Orten. Wir erleben, dass viele, die aus dem Osten kommen, ist so relevant, aus Persien, da ist eine Erweckung unter den geflüchteten Menschen. Wir haben eine riesen Gemeinde in Köln, viele Iraner kommen zum Glauben. Menschen aus Afghanistan, die den langen Weg hierher gekommen sind, werden gläubig. Beten dieses Kind an, diesen Mann am Kreuz, diesen auferstandenen Herrn, das Momentum erkennen, wo Gott wirkt. Gott richtet sich nicht nach unseren Programmen, nach unseren Zeitplänen. Gott ist Gott. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Nicht als die klugen Leute das berechnet haben. Nicht als die Strategen gesagt haben, so, das ist der Plan, dann und dann. Wir müssen Pläne machen. Aber Gott, offen sein für Gottes Momentum. Drittens, wie können und was können wir dem Kind heute bringen? Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes hab im Leben, ist die Strophe dieses bekannten Liedes. Was ist denn das Höchste in deinem Leben? Oh, mein Enkel? Meine Frau? Toll. Vielleicht mein Erfolg, mein beruflicher, meine gesellschaftliche Anerkennung, mein Einfluss, meine Titel? Was ist das Höchste in meinem Leben? Das heißt, das will ich diesem Kind geben. Meine Erfolge diesem Kind, die habe ich diesem Kind zu verdanken. Es geht so schnell. Es ist nur Gnade, dass wir gesund sind, dass wir leben dürfen, dass wir so leben dürfen, wie wir leben dürfen. Das ist doch nicht mein Verdienst, unser Verdienst. Da können wir uns doch nicht auf die Schulter klopfen. Wir können dankbar werden. Wir können auf die Knie fallen. Das tun diese Weisen vor diesem Kind. Also was können wir ihm bringen? Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben. gibt zu seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. Und das ist Evangelium, ihr Lieben. Das ist die Botschaft. Wir feiern heute das Abendmahl. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie kann ich von den weisen Magiern zum Abendmahl überleiten? Dann mache ich ja einen irrationalen Sprung. Nein, ich habe gemerkt, es gehört zusammen. Was ich Höchstes habe im Leben, bringe ich ihm mit Dank. Und zu meinem Leben gehört auch mein Versagen, meine Scham, die Scherben, die ich hinterlassen habe, die Verletzungen, die ich selbst erlitten und die ich anderen zugefügt habe. Meine Geschichte, meine Selbstsicherheit, meine Unsicherheit, meine Minderwertigkeitsgefühle, meine Schuld, mein Versagen. Das will ich diesem Kind geben. Wir brauchen jetzt nicht verzweifelt nach Gold, Weihrauch und Myrrhe zu suchen, sondern wir dürfen, wenn wir das Abendmahl feiern, wie die Weisen kommen zu diesem Kind, von dem wir wissen, es ist Jesus Christus, der Heiland, der Retter, der am Kreuz unsere Schuld, unsere Scham, unsere Krankheit, unsere Gottesferne getragen hat und uns versöhnt hat mit Gott. Wow, wir feiern im Abendmahl, wir feiern das Abendmahl, die Eucharistia. Und wir kommen demütig mit Dank. Das heißt Anbetung. Das taten die drei Magier. Und das will ich jetzt auch tun, wenn ich zum Abendmahl gehe. Und das dürfen wir tun. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch, den er uns gedeckt hat, bei dem wir symbolisch den Kelch und das Brot nehmen und vergegenwärtigen, dass er seinen Leib gegeben hat für mich und dass er mit seinem Blut mich erkauft hat für Gott. Ja, ich fühle mich nicht würdig. Dann bist du würdig, denn keiner ist würdig, vor diesem Kind zu stehen, sondern nur auf die Knie zu gehen und sagen, Herr, ich habe nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du. Sie warfen sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Und noch ein letztes, viertens, die mussten wieder zurück in ihren Alltag. Und ich wünschte, dass diese Gottesdienste Begegnungen mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus werden. Und ich glaube und ich bete dafür, dass das geschieht. Überraschend. Es kommt nicht auf die Form an, die ist so vielfältig im Reich Gottes. Es kommt nicht auf die Art an, sondern auf das Herz, auf die Gesinnung. Sie gingen einen anderen Weg nach Hause. Wer diesem Kind begegnet, ehrlich sein Herz öffnet, der geht als Verwandelter in seine Familie zurück, in seinen Beruf. Der weiß, der Segen dieses Kindes geht mit in den Alltag, in meinen Beruf. Er ist da. Das Kind lebt. Er ist der Herr. Amen.